Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus des Social Sports Göttingens. Und heute zum ersten Mal bin ich ganz allein vor dem Mikrofon, das heißt ganz allein ist nicht richtig, aber ohne meinen Kollegen Arne Göring. Wir haben nämlich besondere Bedingungen, wir sind auf Langeoog bei der sportmedizinischen Weiterbildung und wollten die Situation nutzen, um die geballten Kompetenzen aller Experten hier auf der Insel abzufangen und für euch einzufangen und in unserem Podcast zu bündeln. Das heißt, die nächsten Folgen werden ein bisschen besonders, ihr werdet entweder mich ganz allein von dem Mikro mit einem Experten hören oder Arne, seid einfach gespannt. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viel Wissen mit euch zu teilen.
Und hier ergänze ich gleich nochmal den Hinweis, dass wir anders als sonst kein Tonstudio zur Verfügung haben und die Tonqualität deswegen ab und an abweichen kann. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht stören und wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Heute geht es tatsächlich so ein bisschen um die Psyche wieder. Da haben wir ja schon den einen oder anderen Podcast zu gedreht. Wir wollen uns heute mit mentalem Training, mit Misserfolgsbewältigung und Stressmanagement beschäftigen. Aber Stressmanagement ist da so ein bisschen nebensächlich. Dazu habt ihr ja auch schon viel gehört. Und hierzu habe ich heute den Diplompsychologen Markus Flemming zu Gast. Und Markus, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht stellst du dich einfach selber einmal kurz vor.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, einen Beitrag leisten zu können. Mein Name ist Markus Flemming, ich bin 53 Jahre alt, bin Diplompsychologe, abgeschlossen 2004, in Gießen studiert bin dann relativ schnell in die Sportpsychologie, weil ich mich dafür immer interessiert habe, weil das immer schon für mich ein Riesengebiet war und für mich immer sehr relevant. Denn ich komme eigentlich aus dem Profisport, aus dem Spitzensport. Ich habe früher Eishockey gespielt, war Eishockey-Torhüter, also auch so eine Position, die natürlich auch psychologisch äußerst interessant ist und wo es viele relevante Themen dann natürlich auch eine ganz große Rolle spielen. Und ich bin als junger Athlet mit viel Fleiß, mit viel Ehrgeiz, Talent, ich glaube eher Fleiß, Ehrgeiz und Training, intrinsisch motiviert, ich wollte das. Aber ich kam an so einen Punkt in meiner Karriere, wo ich plötzlich einen Traum leben konnte, weil ich ein Angebot bekommen habe und nach Düsseldorf gegangen bin damals. Für mich war das war der Wunschverein, das war so Bayern München, Düsseldorfer EG, das war eine unglaublich schöne Zeit. Aber ich habe während dieser Zeit tatsächlich Leidensdruck aufgebaut, weil ich es nicht geschafft habe, meine Leistung abzurufen, weil ich mich teilweise vor Spielen wirklich selber so verrückt gemacht habe und schlecht geschlafen habe und ich konnte es nicht mehr genießen. Und ich habe immer nach außen den harten Spieler, den harten Eishockey-Profi gemimt, aber bin innerlich echt eingegangen. Ich kann mich erinnern, eine Situation, wir sind dann ja sogar deutscher Meister geworden und ich bin immer nach der Meisterschaftsfeier nach Hause gekommen und bin nervlich zusammengebrochen. Konnte das einfach nicht genießen. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich relativ schnell einen Sportpsychologen kennengelernt habe, der mir damals geholfen hat. Das war in meinem ersten Jahr in Düsseldorf, Lutz Jenke. Der ist jetzt irgendwo in der Schweiz. Ganz toller Kollege, ganz toller Typ, der mir unfassbar viel geholfen hat mit den sportpsychologischen Möglichkeiten, die ich hier auch immer versuche, angewandt zu präsentieren, zu arbeiten und mich einfach besser zu regulieren und besser zu fühlen in bestimmten Situationen. Ja, und ich habe dann auch das große Glück gehabt, dass ich in meiner Karriere einen so tollen Sportpsychologen kennenzulernen, Hans-Dieter Herrmann, Professor Dr. Hans-Dieter Herrmann, das ist der Sportpsychologe der Fußballnationalmannschaft seit 2004 oder 2005. Der hat mich dann betreut, als ich in Mannheim gespielt habe, 2 Jahre, Heidelberger Schule. Ich habe Hans Ebersbecher, den Sportpsychologen, kennengelernt, habe von dem was gehört und bin auch so dann in diese Richtung sehr stark beeinflusst worden. Und ich weiß noch, dass Hans-Dieter mir immer gesagt hat, wenn du mal mit dem Eishockey aufhörst, wäre es doch total sinnvoll, wenn du Psychologe wirst und sportpsychologisch arbeitest, weil du eben praktisch arbeiten kannst und weißt wirklich authentisch, von was du redest, weil du es erlebt hast. Und das habe ich dann getan. Und ich habe dann durch ein Bosman-Urteil, damals Eishockey-Verletzungen, bin ich in die zweite Liga, war einfach auch nicht gut genug und habe in der zweiten Liga gespielt, habe dann in Bad Nauheim wieder gespielt, in meiner Heimatstadt und habe in Gießen studiert. Habe gesagt, ich will jetzt was machen, ich will jetzt ein zweites Standbein aufbauen. Und
schon parallel auch dann zur Eishockey-Karriere.
Genau, in den ersten paar Jahre habe ich, weiß ich noch wie heute, es war so, die Kommilitonen, vielleicht irgendjemand das hören würde, die werden jetzt schmunzeln, weil die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Kommilitonen, die immer in Kursen mal mit dabei waren und ich habe mir das nicht erschossen. Aber die haben mich schon unterstützt. Die ein oder andere Lerneinheiten, Statistik auch. Das war echt eine schöne Zeit. Und ich muss auch immer wieder sagen, wenn ich mit Sportlern arbeite, sage ich auch, als Grundlage ist so eine zweite Schiene eminent wichtig. Egal wie viel Geld du verdienst, ob du es vielleicht sogar mal wie im Fußball damit rechnen kannst, dass du irgendwann mal ausgesorgt hast, wenn du mit deinem Sport aufhörst, wobei das ja bei den wenigsten so ist tatsächlich.
Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach eine Aufgabe zu haben. Und ich denke sogar auch, wenn du es richtig machst und es gut regulierst und gute Kollegen hast, guten Trainer, der das fördert und du das gut planst, dann ist es durchaus auch möglich, in deiner Profilaufbahn zu studieren. Und es ist sinnvoll, weil du hast immer so einen Ausgleich. Mir hat es immer gut getan, dass ich da mal was für den Kopf machen konnte, nachdem ich vielleicht im Training auf dem Eis war oder im Sommer auch mal die Zeit habe, mehr an die Uni zu gehen. Also ich fand das echt toll.
Ja, ich glaube, da können wir aus den Sportwissenschaften auf jeden Fall zustimmen, weil bei uns ja auch der Ausgleich immer zwischen Theorie und Praxis, also ohne Praxis hätte ich mein Studium definitiv auch nicht geschafft, da habe ich den Ausgleich gebraucht. Manchmal war es zur Ruhe kommen, manchmal war es auspowern, also dass man da irgendwie seinen eigenen Weg geht. Ne?
Genau.
Ja, unsere Zuhörerinnen sind ja jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so die Profisportler. Ich denke, viele können sich da hineinversetzen in die Situation, nicht unbedingt, auf gar keinen Fall wissen wir, wie es ist, vor einem riesen Publikum zu stehen, ich denke, hineinversetzen. Eher in die Richtung, uns fällt teilweise schon schwer, vor 20 Personen zu sprechen oder zu agieren. Wie ist denn das dann, wenn man quasi in einem großen Stadion spielt, vor Fans, die von einem etwas erwarten? Ist für uns unvorstellbar. Was machst du denn dann jetzt in deiner täglichen Arbeit, um die Spieler und Spielerinnen genau in diesen Situationen, in diesen Extremsituationen, wie ich sie nennen würde, zu unterstützen und denen irgendwie Hilfsmittel, Instrumente an die Hand zu geben?
Also zuallererst mal ist Stress ja sehr subjektiv. Also es gibt ja ein paar Menschen, die spielen vor 20.000 Zuschauern ein Konzert oder die spielen ihr Eishockeyspiel oder gehen ihrer Tätigkeit nach und die haben subjektiv gesehen kaum Stress, weil sie das einfach genießen, weil sie sich intuitiv und vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, das erhalten haben zu spielen und es einfach zu tun.
Und mehr für sich als für andere. Ne?
Ja, genau, für sich. Ich sage immer wieder, es ist ganz wichtig, dass du in der Tätigkeit und in dir bist, weil wenn du nach außen gehst, machst du dich natürlich abhängig. Mhm. Und da ist es dann egal, ob das 20 Leute sind, ob das Mama, Papa ist, bei Kindern, die zugucken oder vielleicht eine Prüfungssituation. Und ich glaube, jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin hier kennt diese Situation, sich gut vorzubereiten und dann vielleicht in eine Prüfung zu gehen und das Gefühl zu haben, oh mein Gott, was passiert hier, was habe ich hier zu tun? Und Unsicherheit und Nervosität, die es dann echt nicht ermöglichen, seine Optimalleistung abzurufen. Wissen zum Beispiel, dass man sich erarbeitet hat, können, dass vorher noch mehr oder weniger was automatisiert worden ist, wird jetzt gerade schwierig, irgendwie abzurufen. Das ist schon enorm und echt interessant.
Da gibt es ja auch das altbekannte Blackout, wenn man besonders aufgeregt ist, aber sich auch vielleicht schon besonders lange auf eine spezifische Situation vorbereitet hat. Also vielleicht ist es auch jetzt die Zielgerade und man steht kurz vor dem Ziel, was man seit langem anstrebt. Und dann kommt ein Blackout. Also das ist, denke ich, ein Phänomen, was vielleicht nicht unbedingt jeder schon mal erlebt hat, aber schon mal jeder davon gehört hat. Und du hast eben gerade gesagt, man hat viel dafür getan, man ist gut vorbereitet. Das heißt, man bringt die Grundvoraussetzungen mit und dann spielt einem die Psyche einen Streich und man steht da und ist handlungsunfähig. Und kann man da vielleicht schon präventiv sich mit auseinandersetzen oder auch akut in der Situation irgendwie sagen, alles klar, ich packe jetzt dieses Werkzeug aus und ich finde wieder Zugang zu allem, was ich kann? Also wie regelt ihr das als Psychologen?
Also präventiv finde ich toll. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Also die Grundvoraussetzung für alles, was wir tun, wenn wir es gut tun wollen, ist natürlich, dass wir echt lernen. Also wir müssen was tun, wir müssen gut sein in dem, was wir machen, dann können wir es auch abrufen. Und wenn ich nicht gelernt habe, bin ich auch nervös. Da kann ich auch nicht helfen. Das macht auch Sinn, da nervös zu sein. Aber wenn ich doch was dafür getan habe, dann finde ich, ist es wichtig, dass wir präventiv im Vorfeld ressourcenorientiert arbeiten, dass wir uns bewusst machen, was wir gelernt haben, dass wir das gewichten. Nicht so als eine Selbstverständlichkeit, ja, ich bin ja hier Sportstudent oder Psychologiestudent oder ich bin jetzt hier ja der Profisportler, ich muss das ja von mir verlangen, dass ich das kann, sondern auch wirklich gewichten mit Stolz, mit positiven Emotionen. Du musst da nicht die ganze Zeit breit grinsend und jubelnd durchs Campus laufen, aber wenn du gut gelernt hast oder gut gearbeitet hast, dann solltest du dir das schon gewichten, emotional auch wirklich einfärben und so eine wirklich feste Gedächtnisspur dir erarbeiten. Weil das ist die Grundlage, so ressourcenorientiert, stärkenorientiert, ich weiß, was ich kann, authentisch, nicht einfach nur dahergesagt. Und das ist eine Vorbereitung. Und so ein Blackout, eigentlich das Schlimme ist ja, es gibt ja kein Blackout. Es ist ja nicht so, dass plötzlich alles weg ist. Das Schlimme ist ja, es ist alles da, aber du kommst nicht dran. Ja. Und das bewirkt ja dann auch so den Leidensdruck. Wir alle kennen doch so eine Situation, dass du irgendwo reingehst in eine Prüfung oder in einen Wettkampf und du hast das Gefühl, ey, eben gerade, was mache ich? Und du bist aus dieser Situation raus und denkst über die Tätigkeit nach und dir fällt alles wieder ein. Oder du hast die Bewegungen drauf und entsteht Leidensdruck, weil du erkennst, krass, ich konnte das eben nicht abrufen. Und ich konnte das nicht abrufen. Kommt aus einer Emotion, aus einer negativen Emotion, gehst du ein bisschen in Versteifung, du bist nicht mehr kreativ, du bist nicht mehr irgendwie frei, du bist einfach im Grunde genommen gerade am Freeze, am Verstecken, am Versteifen. Am liebsten würdest du weggehen, Fluchtverhalten. Das ist ganz interessant, weil das ja eigentlich menschlich ist. Man kann das verstehen.
Ja.
Du kannst präventiv daran arbeiten, du kannst diesen Schalter über Bewusstsein tatsächlich manuell sozusagen so einstellen, wie du ihn haben willst, wenn du was dafür getan hast. Und das ist wichtig. Und das, finde ich, ist auch so grob beschrieben angewandte Sportpsychologie oder angewandte Psychologie im Alltag. Mhm. Nichts mit Therapie zu tun, es ist eher so eine Reflexion, so wenn du mit Menschen sprichst und mal ein bisschen reflektieren kannst, der dir vielleicht spiegelt, aufzeigt, was du individuell für Möglichkeiten hast, wenn du auch wirklich gearbeitet hast, intrinsisch motiviert dir irgendwas erarbeitet hast, ob das ein Wissen ist oder ob das eine Bewegung ist oder eine Sportart, spielt keine Rolle.
Also quasi schon bevor irgendein Missgeschick eintritt, meine Perspektive wechseln von der angstgeleiteten Perspektive mit, oh, was könnte alles passieren und das könnte schiefgehen und hoffentlich kann ich alles, zu ich kann das, das und das und wenn das kommt, dann werde ich hier mit einem guten Gefühl rausgehen, also quasi eine positive Denkweise könnte dazu führen, dass man ein Blackout von vornherein vermeidet. Wenn du sagst, wenn das Blackout erstmal da ist, sind wir so verkrampft, dass wir wahrscheinlich in der Stresssituation selten einen Ausweg daraus finden. Das sei denn, wir schaffen es total, uns selbst zu regulieren, durchzuatmen und wieder zu resetten.
Genau. Es gibt ja auch viele Menschen, die ich unterstützen, auch Prüfer zum Beispiel, die das merken und die dann Hilfestellung geben, damit aus diesem Blackout rauskommt. Das sind ja alles keine Unmenschen, das darf man auch mal sagen.
Denkt man ja immer.
Ja, aber du hast schon recht, dieses Fight and Flight, also diese, wenn man es zulässt, Angst reguliert, wenn Angst die Emotion ist, die dich am meisten bestimmt, Angst vor Fehlern, Angst zu versagen, Angst durchzufallen, dann befindest du dich im Grunde genommen gerade in einem Stadium, dass dir eigentlich nicht mehr ermöglicht, als sich zu verstecken oder zu flüchten.
Mhm.
Und das ist so. Wir wollen ja dann auch gar nicht hingehen. Ich habe jahrelang das gemacht, was ich geliebt habe und wollte nicht zu Wettkämpfen gehen. Das ist ja bizarr. Das ist ja Wahnsinn.
Damit raubt man sich selbst den Spaß am Ganzen.
Ne? Natürlich. Da entsteht ein riesen Leidensdruck und du hinterfragst so viel. Und nochmal, du darfst aber auch nicht verwechseln, das ist ja nicht Chakra und jede Zelle deines Körpers ist glücklich und sorge, dass ich lebe, think positive, da ist schon einiges dran, aber du musst es authentisch, das muss wirklich basieren auf deinem Können. Dann kannst du mit solchen Möglichkeiten der Regulierung, wenn sie auch wirklich authentisch angewendet werden, schon viel tun. Aber einfach nur so drüber gelegt, ja, denk positiv und jede Zelle deines Körpers ist glücklich und lauf irgendwie dämlich grinsend durch den Campus und alles wird gut, ist nicht möglich. Das ist aufgesetzt.
Manchmal ist ja auch gar nicht die Stresssituation jetzt das alleinige Laster der Person. Teilweise gibt es ja dann auch noch im privaten Umfeld Probleme oder finanzielle Schwierigkeiten. Also es gibt ja, jeder hat ja irgendwie so sein Päckchen zu tragen. Und gibt es da irgendwie einen Trick dann in den Situationen, wo es wirklich nur auf das einzelne Können ankommt, für das man viel getan hat, wo man theoretisch eigentlich gezwungen ist, alle anderen Probleme aus dem Vorzug zu lassen, weil sie einem Ressourcen klauen, weil sie einem Energie klauen, die man in dem Moment braucht. Da so ein bisschen zu sagen, alles klar, ich schalte jetzt ab, ganz egal, was bei mir zu Hause los ist, ganz egal, wie viel Ärger ich gerade habe. Das ist also ja immer dieses, ich gehe zur Arbeit und ich funktioniere da und ich bin zu Hause und ich habe da meine anderen Baustellen. Das klappt ja nicht immer. Und das ist ja bestimmt auch im Profisport nicht anders. Also welchen Tipp gibst du da?
Also zuallererst mal ist es ja immer auch ganz wichtig, dass wir anerkennen bzw. akzeptieren, dass wir Menschen sind, wir sind keine Maschinen. Das hast du echt schön beschrieben. Wir können ein Highlight in unserem Leben haben, Olympische Spiele, 4 Jahre haben uns darauf vorbereitet und es kann irgendwas passieren privat, weil wir Menschen, das dich umhaut. Und wirklich, dass dich irgendwas Dramatisches, irgendwas Trauriges, wir haben unsere täglichen Sorgen, unsere Dinge, die uns beschäftigen. Wir machen ja nicht nur das eine. Übrigens, das finde ich so ein bisschen problematisch an dem Begriff Work-Life-Balance. Ich mag das irgendwie nicht, dass man das trennt. Für mich ist es immer so, ich versuche tatsächlich auch meinen Klienten, Klientinnen zu sagen oder zu reflektieren, wenn du arbeitest, lebst du. Und natürlich, auch ist nicht immer lustig, ist gar keine Frage. Aber man sollte schon versuchen, da so einen Ausgleich zu finden und diese Instrumente eigentlich auch konstant zu nutzen, um sich zu regulieren. Nochmal, wir werden nie immer glücklich durchs Leben laufen. Das geht nicht. Wir sind Menschen. Wir erfahren Misserfolg. Und es ist ja auch wichtig und richtig und macht doch stolz, auch aufzustehen nach einem Misserfolg. Ich finde immer so interessant, und mir fällt mir gerade ein, einer der größten Champions aller Zeiten, den ich auch persönlich so toll finde, weil das ein Vorbild ist und von dem ich viel gelesen habe und mir alles anschaue, Muhammad Ali. Alle Menschen sagen, es ist einer der größten Champions der Welt. Ne? Kennst du? Ist ein bisschen jünger als ich, aber Muhammad Ali, ein super Typ, ein super Image aufgebaut, super lustig, die Interviews waren genial, aber der hat dran geglaubt, was er tut. Und wir reden über ihn immer so, der größte Champion aller Zeiten. Und weißt du, was interessant ist? Alle Menschen sagen, es ist der größte Champion aller Zeiten, weil der zweimal seinen Titel wiedergeholt hat. Unglaublich, oder? Aber Fakt ist doch auch, wenn er den wiedergeholt hat, dann muss doch vorher was passiert sein. Er hat ihn verloren. Und er hat Schicksalsschläge in seinem Leben erlebt und erfahren. Und er lag am Boden, ist wieder aufgestanden. Also sensationell. Ich finde, das ist wichtig. Das ist die eine Geschichte. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Die zweite Geschichte, finde ich, die ich sehr gerne nutze und auch mit meinen Athleten und Athletinnen immer bearbeite, ist so ein bisschen so ein Ordnungssystem. Natürlich leben wir Leben. Du bist nicht nur Studentin, du bist nicht nur Partnerin, Partner, du bist nicht nur Sportler, Sportlerin, Mutter, Vater. Du bist Mensch und wir haben so viele Faktoren, die auf uns einwirken. Es sind so viele Dinge, die wichtig für uns sind in unserem Leben. Das ist auch richtig. Und ich glaube, wir vergessen häufig, diese ganzen Sachen mal ein bisschen zu strukturieren. Es kommt mir manchmal so vor, als ob wir in Tätigkeiten gehen mit einem Schreibtisch symbolisch, der total vollgemüllt ist oder wo total viele Dinge auf uns rumliegen und wir nichts ordnen. Und dann versuch mal an so einem unaufgeräumten Schreibtisch dich zu konzentrieren auf diese eine Tätigkeit jetzt. Das ist fast unmöglich. Ja. Symbolisch, was wir, finde ich, häufiger machen sollten, ist so diesen Schreibtisch im Kopf, oh, jetzt hört sich jetzt sehr psychologisch an, ich weiß, aber diesen Schreibtisch im Kopf mal zu ordnen. Und das können wir über so Ordnungssysteme, die können wir uns vorstellen, dass wir wirklich mal sortieren, was ist gerade wichtig in meinem Leben, ist meine Beziehung, ja, da ist vielleicht gerade was ein bisschen, die ist mir aber sehr wichtig, die ordne ich, weil ich jetzt in den nächsten 4 Stunden Sport machen will und nichts für meine Beziehung tun kann, also ordne ich das, aber ich lege es ab und ich weiß genau, wo es ist, weil es ist mir wichtig. Manchmal finde ich sogar, wir nennen das Gedankenmüll, Dinge, die uns echt Kapazitäten rauben, Sorgen, die wir uns machen über etwas, was in der Zukunft ist oder was schon passiert ist. Ich habe eine Klausur geschrieben, ich weiß nicht genau, was das für eine Note wird. Das raubt uns Ressourcen und Energie und ist Müll, weil das echt nichts bringt. Das ist vorbei und das andere kommt erst. Also hier können wir ein bisschen sortieren und auch mal wegschmeißen, wirklich zerreißen, verbrennen, schreddern, was auch immer symbolisch. Also wenn wir diesen Gedankenmüll dann aussortiert haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, die relevanten Geschichten, die relevanten Dinge, die uns beeinflussen, die in unserem Kopf sind, die eine Berechtigung dort haben, die können wir jetzt ordnen. Die können wir so ordnen, dass wir sie sortieren, mehr oder weniger symbolisch, und dann ablegen in so einem Ordnersystem, wo wir genau wissen, da haben wir sie hingetan. Und dann haben wir die Möglichkeit, und es fühlt sich so schön und so gut an, uns jetzt vielleicht 4 Stunden auf Sport zu konzentrieren, weil wir genau wissen, wenn ich Sport hinter mir habe, dann nehme ich auch diesen Ordner, weil dann gehe ich auch zurück auf diesen symbolischen, an diesen symbolischen Schreibtisch und nehme Sport, mache mir bewusst, was ich getan habe, kann das emotional einfärben, stärkenorientiert arbeiten, gewichtend arbeiten und kann dann diesen Sportordner wegnehmen und kann mich jetzt beschäftigen mit zum Beispiel meiner Beziehung oder mit jetzt zum Beispiel den nächsten Prüfungen, wo ich noch ein bisschen was lernen muss für, oder mit einem wichtigen Gespräch mit meinem Bankbeamten, der mir irgendwie Kredit geben muss oder soll, oder ich kann meine Steuergeschichten angehen. Also hier habe ich jetzt Möglichkeiten, das zu regulieren und ich habe nicht mehr das Gefühl, es ist alles so viel und ich erlebe einen Kontrollverlust, sondern jetzt habe ich es geordnet und kann mich entscheiden, was jetzt in den nächsten Momenten für mich wichtig ist und das angehen.
Ich stelle mir das jetzt gerade vor wie Bücher, weil man kann ja auch nicht 10 Bücher auf einmal lesen. Und nur weil ich ein Buch zumache, heißt ja nicht, dass ich es nicht wieder öffnen kann, wenn ich denn darin weiterlesen möchte.
Das wäre zum Beispiel ein schönes Symbol. Du könntest dann aber auch ein Buch immer so einen Haken dran machen an ein Kapitel. Also bis zu diesem Kapitel habe ich gelesen, habe ich mich beschäftigt, jetzt mache ich das Buch zu. Das ist ein schönes Symbol. Und ich lege dieses Buch ab in meiner Bibliothek und ich weiß genau, wo es ist.
Ich glaube, das wird mir auch helfen können, weil ich bin auch so eine Kandidatin, die gerne viele Kapitel gleichzeitig offen hat und dann aber schnell auch den Überblick verliert. Gehen wir mal jetzt davon aus, ich habe dieses System für mich geordnet und ich weiß genau, alles klar, ich bin jetzt gerade hier in diesem Buch, in diesem Kapitel. Da gibt es ja trotzdem immer noch so externe Faktoren. Und ich habe das Gefühl, wenn ich unter Stress stehe, dann geht alles schief. Dann lasse ich nochmal meinen Kaffee fallen, dann habe ich auch noch Zeitdruck auf dem Weg zur Arbeit, alle Ampeln sind rot und im Worst-Case-Szenario springt mir dann noch die Kette aus dem Fahrrad. Ist das so oder fühlt sich das nur so an?
Weißt du, was interessant ist? Stell dir mal vor, ich würde hinter dir herfahren an diesem Tag, wo du, jetzt pass auf, sehr negativ emotionalisiert bist, weil du vielleicht Angst hast vor Fehlern, weil du nicht genau weißt, Unsicherheit, alles negative Emotionen. Dein Bewusstsein ist äußerst negativ emotionalisiert. Das bedeutet Bewusstsein negativ, Wahrnehmung selektiv, Vermeidung. Jetzt such deine Wahrnehmung tatsächlich nach Dingen, die dieses Bewusstsein bestärken. Selektive Wahrnehmung. Natürlich siehst du die roten Ampeln. Aber weißt du was, wenn ich hinter dir herfahren würde und ich würde dich die Fahrt aufnehmen mit einer GoPro-Kamera und wir würden uns sehen, du würdest sagen, hey Markus, ich habe so eilig und alle Ampeln aber wieder rot, könnte ich dir zeigen, ja guck mal hier, grüne Ampel, grüne Ampel, grüne Ampel. Weißt du, der Punkt ist, wir gewichten so viele negative Dinge, weil wir Menschen sind, weil wir Vermeider sind, weil der Mensch eigentlich ein Fluchtwesen ist. Deswegen macht es durchaus Sinn. Aber wenn wir das aufbrechen, und das kannst du über lustige Geschichten auch mal, über ein Bewusstsein, dass du auch mal mit Humor nimmst. Zum Beispiel könnten wir zusammen dann als Übung demnächst durch Göttingen fahren, wenn du es eilig hast, und könnten mal anfangen, immer zu jubeln, wenn eine Ampel grün ist und du es eilig hast, und auf dem Fahrrad zu sitzen und zu sagen, wow, immer wenn ich es eilig habe, sind die Ampeln grün. Wir können das umdrehen. Wir müssen das sogar manchmal umdrehen, weil genau sowas passiert. Ich fühle mich schlecht, mein Bewusstsein ist negativ emotionalisiert und meine Wahrnehmung sucht selektiv nach den vielen roten Ampeln. Es sind aber die Grünen auch da. Und hey, übrigens, nicht komplett umdrehen. Also jetzt nicht über alle Grünen fahren und die Roten nicht mehr sehen. Die sind nämlich auch da im Leben. Wir erfahren Misserfolg. Es gibt rote und grüne Ampeln, aber es ist wichtig, sein Bewusstsein authentisch so zu regulieren, dass wir nicht selektiv nur nach diesen ganzen negativen Faktoren suchen. Selektive Wahrnehmung.
Und mit diesem interessanten Funfact würde ich tatsächlich abschließen und hoffe, dass ich bald durch Göttingen fahre. Also ein Funfact ist es gar nicht, aber mit dieser Erkenntnis, dass man teilweise einfach die Wahrnehmung auf gute Dinge im Alltag, gute Dinge in einer gestressten Situation umbrüllen muss. Und ich hoffe, dass ich jetzt viele Radfahrer, Radfahrerinnen sehe, die bei grünen Ampeln jubeln und sich über rote Ampeln vielleicht gar nicht so ärgern, wie man das sonst tut.
Das ist der Punkt. Das wäre toll. Schick mir bitte ein Video, wenn du
das willst. Genau, wenn wir das erreicht haben, dann hat auch der Podcast schon mal was Gutes dazu beigetragen. Dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass du dieses alltagsorientierte Wissen mit uns geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, für den Podcast. Und ich verbleibe wie immer und sage, wenn noch Fragen offen bleiben, schreibt uns gerne über die MyHome-Seite und dort dieses Kommentarfeld, was ihr immer gerne nutzen könnt. Wir sind immer bereit, neue Themen aufzugreifen, auch nochmal unsere Experten zu kontaktieren, wenn vielleicht noch eine Frage offen ist. Und Markus, vielleicht möchtest du noch ein Schlusswort loswerden? Tschüss sagen.
Nein, sehr gerne, vielen Dank. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.